ARD Sounds.
Seit Milliarden von Jahren steht er für uns fest hier oben. Exakt 384.400 Kilometer von uns entfernt. Der Mond. Tatsächlich bewegt er sich um uns herum, verändert sich ständig aus unserer Sicht. Mal groß, mal klein, mal gar nicht sichtbar. Er bestimmt Ebbe und Flut auf der Erde. Alles Dinge, die uns extrem faszinieren. Und genau diese Faszination wirkt sich in Vorhaben aus. Für den Mond muss das fast witzig aussehen. Wie kleine Punkte auf der Erde scheinbar explodieren und sich dann auf ihn zubewegen. Immer größer werden, bis klar wird, das ist eine Raumkapsel mit Menschen drin. Und in einer von ihnen sitzt dieses Jahr eine Frau, die Geschichte schreibt. Meine allerliebsten Wissensmäuse, willkommen zurück zu einer neuen Folge Wissen mit Zoe. Heute wird es aktuell wie noch nie. Denn die heutige Frau hat die Nachrichten der letzten Wochen zusammen mit drei Kollegen ganz schön dominiert. Ihr Name Christina Cook, Teil der vier Menschen, die mit Artemis II gerade um den Mond geflogen sind. Wir klären, wie schwer ihr Weg zur NASA ist, wie sie es schafft und im All einen Rekord aufstellt und dann auch zur ersten Frau einer Mondmission wird. Ach Leute, und dann haben wir noch eine gewaltige Überraschung für euch am Ende dieser Folge. Also stay tuned. Und damit viel Spaß bei Wissen mit Zoe. Kapitel 1. Die NASA. Unsere Geschichte hier und heute beginnt vor fast 70 Jahren. Im Jahr 1957 staunen die Menschen weltweit. Denn ein kleines Objekt, kaum größer als ein Basketball, zieht seine Bahn um die Erde. Es trägt den Namen Sputnik. Der erste Satellit im Weltall, losgeschickt von der Sowjetunion. Und plötzlich wird klar, der Weltraum ist kein ferner Traum mehr. Vor allem die USA reagieren schnell. Denn sie wollen eigentlich die Ersten sein, die das Reich über unserer Erde erkunden. 1958 unterschreibt Präsident Dwight D. Eisenhower den National Aeronautics and Space Act. Ein Gesetz, das eine eigene amerikanische Raumfahrtbehörde entstehen lässt. Sie nennt sich National Aeronautics and Space Administration oder kurz NASA. Die USA wollen schnell anfangen zu forschen und somit zeigen, dass sie technologisch mindestens genauso stark wie die Sowjetunion sind. Und die NASA startet auch nicht bei Null. Sie übernimmt Personal, Wissen und Labore des älteren National Advisory Committee for Aeronautics, also einer amerikanischen Organisation, die schon lange an der Luftfahrt forscht. Rund 8000 Menschen können so übernommen werden. Ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Technikexperten. Und so wird eines der ehrgeizigsten Programme der Menschheitsgeschichte ins Leben gerufen. Sein Name: Apollo. Mehrere Missionen mit einem Ziel. Ein Mensch soll den Mond betreten. Und Ende der 1960er Jahre wird genau dieser Plan Realität. Insgesamt 11 Apollo-Missionen fliegen mit Menschen an Bord ins All. 6 davon landen tatsächlich auf der Mondoberfläche. Und Neil Armstrong, den wir gerade gehört haben, ist 1969 als erster Mensch auf dem Mond. Ein Moment, der überall auf der Welt verfolgt wird und einer, der zeigt, was technisch möglich ist. Solltet ihr übrigens in eurem Umfeld Menschen haben, die nicht daran glauben, dass die Mondlandung echt gewesen ist, es gibt heutzutage Aufnahmen von Satelliten, die ganz in der Nähe des Mondes kreisen und immer wieder seine Oberfläche fotografieren. Eins dieser Bilder findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Man kann den Ort sehen, wo die Astronauten damals gelandet sind. Man erkennt auch die Spuren des Mondrovers mit besonders guten Kameras, sogar die in den Boden gesteckte Flagge. Das nur mal ganz kurz nebenbei. 1972 wird das Apollo-Programm dann eingestellt. Der Vietnamkrieg belastet die amerikanische Wirtschaft sehr. Die NASA bekommt weniger Geld, geplante Missionen werden gestrichen, Raketen anderweitig genutzt. Und so endet eine Ära. Über 50 Jahre lang fliegt kein Mensch mehr dorthin. Doch dann folgt das Jahr 2019. Der damalige und auch heutige Präsident Donald Trump kündet die Rückkehr an. Das Artemis-Programm. Das heißt übrigens so, weil Artemis in der griechischen Mythologie die Göttin des Mondes und die Zwillingsschwester von Apollo ist. 2022 startet dann Artemis 1, ein 25-tägiger unbemannter Testflug um den Mond. Und er gelingt. Damit ist bewiesen, es würde wieder funktionieren, Menschen da hochzuschicken. Auch für neue Forschung, zum Beispiel über Wasser, das man vielleicht in Treibstoff umwandeln könnte. Und dann kommt der Moment, auf den viele gewartet haben. April 2026. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren fliegen wieder Menschen Richtung Mond. Die Mission heißt Artemis 2. 4 Personen werden an Bord sitzen. Und eine davon trägt den Namen. Kapitel 2. Christina Cook. Wir reisen hierfür kurz zurück in die Zeit der 80er Jahre. Genauer gesagt in ein Kinderzimmer in North Carolina, ein Bundesstaat an der Ostküste der USA. Hier sitzt die kleine Christina. Und schon sehr, sehr früh wird klar, sie interessiert sich für spezielle Dinge. Denn in ihrem Zimmer hängen keine Poster von Stars, Sängerinnen oder Boybands, sondern vom Mond und der Erde. Schon früh wird also klar, in welche berufliche Richtung sie einmal gehen will. Und genau das tut sie auch. In der Schule belegt sie so viele Mathematik- und Naturwissenschaftskurse wie nur irgendwie möglich. Physik und Elektrotechnik faszinieren sie dabei ganz besonders. Sogar so sehr, dass sie genau in diesen beiden Fächern nach der Schule auch anfängt, an der North Carolina State University zu studieren. Doch ein Studium allein reicht nicht aus, um Astronautin zu werden. Christina sucht also gezielt Erfahrungen, die sie an ihre Grenzen bringen. Sie geht an Orte, die kaum jemand freiwillig wählt. In der Antarktis lebt sie beispielsweise monatelang in völliger Isolation, umgeben von Eis, Dunkelheit und Extremtemperaturen. Auch in Grönland und amerikanisch Samoa, einer Inselgruppe im Südpazifik, arbeitet sie jeweils auf sehr isolierten Forschungsstationen. All diese Orte verlangen dasselbe von ihr. Durchhaltevermögen, Konzentration sowie das Aushalten von Kälte. Das sind genau die Dinge, die man auch im Weltall braucht. Und das allein reicht bei weitem noch nicht. Der Weg zur NASA, der ist nämlich extrem schwierig. Wer Astronaut werden will, der muss außergewöhnlich sein. Man braucht ein Studium in Naturwissenschaft oder Technik. Mehrere Jahre Berufserfahrung, eine perfekte körperliche Verfassung. Dann beginnt ein Auswahlprozess, der über Monate dauert. Tausende Menschen bewerben sich, nur wenige werden eingeladen und am Ende bleibt meist nicht mal eine Handvoll übrig. Christina wartet damals ganz bewusst mit ihrer Bewerbung. Sie will überzeugt sein, dass die Voraussetzungen perfekt sind. 2011 ist es dann soweit. Sie schickt ihre Bewerbung zur NASA. Dann beginnen 2 nervenaufreibende Jahre, Vorauswahlen, mehrere Interviewrunden, harte körperliche Checks, genaue Background-Checks. Und 2013 kann sie ihr Glück dann kaum fassen. Unter 6000 Bewerbungen werden am Ende 8 Personen angenommen und eine davon ist Christina Cook. Krass, oder? Doch viel Zeit zum Jubeln bleibt nicht, denn jetzt beginnt erst der eigentliche Weg. Die eigentliche Grundausbildung zur Astronautin dauert mehrere Jahre. Christina trainiert im Wasser, um Schwerelosigkeit zu simulieren, lernt den Umgang mit Raumanzügen und komplexen Systemen. Sie fliegt in Fighterjets, um die Kräfte zu simulieren, die bei Start, Landung und Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auf ihren Körper wirken werden. Christina besteht alle Tests und 6 lange Jahre später ist es dann endlich soweit. 2019 startet sie zusammen mit einem russischen und einem amerikanischen Astronautenkollegen das erste Mal ins Weltall. Ihr Ziel, die in ungefähr 400 Kilometern Höhe kreisende internationale Raumstation ISS. Und dieser Flug entwickelt sich zu einer historischen Mission. Denn ursprünglich ist geplant, dass sie nur ein paar Monate dort oben bleiben soll, wie die anderen beiden auch. Doch die NASA hat etwas anderes mit ihr vor. Um nämlich herauszufinden, ob eine Person einen 7- bis 9-monatigen Flug zum Mars problemlos überleben würde, lässt man Christina fast ein Jahr lang auf der ISS. Sie wird quasi zur wichtigsten Datenquelle, alles wird ganz genau beobachtet. wie eine so lange Gravitation auf den Körper wirkt, von der Knochendichte über das Sehvermögen bis hin zum weiblichen Hormonhaushalt. Tausende Male umrundet sie dabei unsere Erde. Erst nach 328 Tagen kehrt sie zurück und stellt damit einen Weltrekord auf. So lange war noch nie zuvor eine Frau an einem Stück im All. Nach ihrer Rückkehr übernimmt sie wichtige Aufgaben am Boden, arbeitet im Astronautenbüro, hilft dabei, zukünftige Missionen zu planen. Ohne zu wissen, dass eine davon ihr Leben erneut stark verändern wird. Denn nach 50 Jahren geht es wieder zum Mond. Kapitel 3 – Artemis 2. Es muss ein unglaublich aufregender Moment gewesen sein. Im April 2023 warten unzählige Mitarbeitende der NASA gespannt auf die große Ankündigung, wer auf der Artemis-2-Mission zum Mond mitfliegen wird. Und an der Stelle ist es ehrlich gesagt ein bisschen lustig für mich, denn damals passiert etwas, das mir persönlich auch schon passiert ist. Ein paar Wochen bevor dieser Podcast hier gestartet ist, hatten Johnny und ich ein Telefonat mit der ARD. In dem wurde uns dann mitgeteilt, dass wir gemeinsam Wissen mit Zoe starten werden. Das war natürlich unfassbar aufregend. Nur durfte ich es niemandem sagen. Und das war echt gar nicht so einfach, weil ich tratsche wirklich so gerne. Und wahrscheinlich ging es Christina Cook ähnlich. Denn kurz bevor die Ankündigung der NASA damals veröffentlicht wird, erfährt sie intern, dass sie ausgewählt wurde. Sie. Für einen Flug zum Mond. Okay, wenn ich so sage, dann merke ich schon, dass es noch mal ein bisschen krasser als ein Podcast ist. Und meine Güte, muss sich das in Christina verrückt angefühlt haben. Sie muss es als Geheimnis wahren. Nur ihrem Mann erzählt sie es im absoluten Vertrauen. Später beschreibt sie, wie groß dieser Moment für sie gewesen ist, wie unwirklich es sich angefühlt hat, zu erfahren, dass sie ausgewählt wurde. Als es dann öffentlich gemacht wird, bekommt sie unzählige Nachrichten. Ihr Handy klingelt in einer Tour, Freunde, Bekannte, Familie. Alle freuen sich unglaublich für sie. In manchen schwingt aber auch eine gewisse Angst mit. Seit über 50 Jahren ist keine bemannte Raumkapsel mehr zum Mond geflogen. Und auch für Artemis 2 geht es noch nicht direkt los. Eigentlich will man schon im November 2024 starten. Doch dann kommt es zu zahlreichen Verschiebungen. Denn die NASA will absolut kein Risiko eingehen. Was bei einem unbemannten Testflug nur ein technisches Problem ist, kann mit Menschen an Bord sofort zu einem Kampf um Leben und Tod werden. Alles wird sich daher sehr genau angeschaut. Immer wieder wird alles überarbeitet. An den Systemen zur Lebenserhaltung, den Sauerstofftanks, an elektrischen Systemen und an einzelnen Komponenten, zum Beispiel für Belüftung, Temperatur sowie Stromversorgung. Auch eine richtige Toilette wird installiert. Das erste Mal überhaupt in einer Raumkapsel, die zum Mond fliegt. So verschiebt sich der Start also immer wieder nach hinten. Die Crew arbeitet aber ununterbrochen weiter. Sie trainieren nicht nur für einen Raketenstart, sondern für fast 10 Tage Leben in einer engen Kapsel. Im Simulator üben sie jede Phase der Mission so oft, bis alle Handgriffe und Entscheidungen wie im Schlaf sitzen. Und Schlaf ist das richtige Stichwort, denn den üben sie auch. Es gibt keine Betten wie auf der Erde, sondern befestigte Schlafplätze, in denen man angeschnallt wird, damit man nicht wegschwebt. Auch Notfälle, Systemausfälle, Lecks, Funkprobleme und falsche Anzeigen werden geübt. Und dann kommt plötzlich der Anruf. Jeder der 4 Astronauten wird erreicht. Es ist soweit. Keine Übung. Wir haben einen Starttermin. Und das bedeutet eine krasse Sache. Denn als Astronaut ist niemals 100% sicher, dass man gesund zurückkehren wird. Wir erinnern uns an den Unfall der Challenger. Also muss jeder der 4 tatsächlich sein Testament schreiben. Klären, was im Falle des schlimmsten Falles passieren soll. Und dann ist es endlich soweit. Am 1. April 2026 hebt die Artemis 2-Mission ab.
And lift off.
Der Start verläuft reibungslos. Christina und die anderen 3 rasen mit ca. 40.000 Kilometer pro Stunde dem Mond entgegen. Das nennt man auch die Fluchtgeschwindigkeit der Erde, also so schnell muss man sein, um ihre Anziehungskraft zu verlassen. Und dann kurz nach dem Start ein Alarm. Keine Angst, nichts Dramatisches, ein Problem mit der neuen Toilette. Und wer löst es? Richtig, unsere Star-Astronautin Christina Cook. Als die NASA-Zentrale die vier im Weltraum anfunkt und mit ihnen ein kurzes Interview führt, sagt Christina zu dem Vorfall:
I'm the space plumber. I'm proud to call myself the space plumber.
Sie sagt, sie sei wohl die erste Weltraumklempnerin der Geschichte und sehr stolz darauf. Von diesem Zeitpunkt an läuft Artemis 2 reibungslos. Wie geplant fliegen sie um den Mond herum. Für ungefähr 40 Minuten bricht der Funk zu ihnen ab, als sie sich hinter dem Steingiganten befinden. Und genau in diesem Zeitpunkt schreiben sie und vor allem Christina Cook Geschichte. Denn mit 406.771 Kilometern Entfernung stellen sie einen Rekord auf. Nie hat sich ein Mensch zuvor so weit von der Erde wegbewegt. Auch ist Christina die erste Frau auf einer Mondmission. Alles unglaublich beeindruckend. Vor allem mit Hinblick auf ihre krasse Lebensgeschichte. Und diese soll um noch ein Kapitel erweitert werden, als man im Live-Fernsehen exakt 10 Tage nach Start diese Meldung hört.
Splashdown confirmed.
Das bedeutet, dass die Kapsel sicher wieder im Pazifik gelandet ist. Sicher zurück auf der Erde. Was ein Moment für die Welt und für Christina. Zusammenfassung. 1958 gibt es ganz schön viel Stress für die USA. Denn mit Sputnik hat die Sowjetunion soeben den ersten Satelliten der Menschheit ins All geschickt. Amerika ruft daraufhin die NASA und das dazugehörige Raumprogramm Apollo ins Leben. Und wie? 1969 gelingt ihnen die erste Mondlandung eines Menschen. Danach endet das Interesse aber, vor allem zu hohe Kosten sind das Problem. Über 50 Jahre dauert es, bis sie zurück zum besten Freund der Erde kehren, dieses Mal mit den Artemis-Missionen. Den Traum vom Mond teilt auch Christina Cook. Das Mädchen aus North Carolina studiert Physik und Elektrotechnik, sammelt dazu extreme Erfahrungen in Isolation und Kälte. Alles für den Moment. Denn 2013 wird sie tatsächlich unter 6000 Menschen als Astronautin ausgewählt. Ein hartes Training beginnt, an dessen Ende sie 2019 tatsächlich das erste Mal in einer Raumkapsel sitzt. Sie bleibt fast ein Jahr lang auf der ISS und schreibt Geschichte. Und das sogar direkt zweimal. Der längste Aufenthalt einer Frau im All und der erste rein weibliche Weltraumspaziergang. Sie hat damals tatsächlich die ISS mit einer Kollegin verlassen und ist frei durchs All spaziert. Crazy. Doch der bisherige Höhepunkt soll dann nochmal knapp 6 Jahre später folgen. Diesen April fliegt sie nach intensiver Vorbereitung mit 3 Kollegen auf die erste Mondmission seit 50 Jahren. Der Name Artemis 2. Alles verläuft dabei reibungslos. Christina zeichnet sich als großartige Astronautin aus und wer weiß, vielleicht sitzt sie ja auch an Bord der Artemis Mission 3 sowie 4 und wird damit zur ersten Frau, die auf dem Mond landet. Alter, war das eine coole Folge. Johnny und ich sind ja sowieso mega weltraumbegeistert, deshalb war das hier alles gerade umso cooler für uns. Johnny glaubt sogar, dass er auch auf den Mond fliegen könnte, also so als Astronaut. Ich glaube das aber eher nicht. Wenn es News zu Christina Cook und ihrer Mission gibt, erfahrt ihr sie natürlich hier im Podcast und im Wissen mit Zoe WhatsApp-Kanal. Und damit kommen wir zu allen Fragen, die ihr zu unserer letzten Protagonistin hattet, also zu Mileva Maric. Frage Nummer 1 kommt von Jonathan Otto. Er will wissen, was Mileva nach ihrem Studium und der Trennung von Albert beruflich gemacht hat. Also ja, wie gesagt, das war keine einfache Zeit. Nach der Trennung lebt sie mit ihren Kindern in Zürich und versucht, sich finanziell über Wasser zu halten. Zuerst verdient sie Geld damit, in ihrem eigenen Zuhause Zimmer zu vermieten, also Untermieter aufzunehmen, die bei ihr wohnen und Miete zahlen. Später erhält sie durch den Scheidungsvertrag ja das Geld aus Alberts Nobelpreis und kauft davon Häuser bzw. Wohnungen in Zürich. Mit denen verdient sie dann ebenfalls Mieteinnahmen. Dazu gibt sie ab und zu noch Privatunterricht. Albert soll ihr auch Unterhalt gezahlt haben, dieser war aber scheinbar sehr unregelmäßig. Frage Numero dos hat Feline gestellt. Was haben die Eltern von Mileva zu der Schwangerschaft und der Situation mit Albert gesagt? Soweit man aus den Briefen und Biografien weiß, stehen Milevas Eltern tatsächlich damals eher hinter ihr. Ganz sicher ist es aber nicht. Das wichtigste Zeichen dafür ist, sie bringt 1902 ihre Tochter bei ihren Eltern zur Welt. Also nehmen sie sie in dieser schwierigen Situation bei sich auf. Es heißt aber auch, dass Albert und Mileva 1903 gegen den Willen beider Familien heiraten. Und die letzte Frage für heute ist von Caro sowie Marlene. So leben die Kinder der beiden noch und was haben sie beruflich gemacht? Also erstmal nein, die Kinder von Albert und Mileva leben heute nicht mehr. Sie wurden ja alle drei vor über 100 Jahren geboren. Über ihre Tochter weiß man tatsächlich nicht wirklich viel. Man vermutet, dass sie entweder sehr früh verstorben ist oder zur Adoption freigegeben wurde. Der ältere Sohn Hans Albert Einstein wurde Ingenieur und später sogar Professor in den USA. Er hat vor allem daran gearbeitet, wie sich Wasser, Flüsse und Schlamm bewegen, also in Themen aus der Wasserbauforschung. Der jüngere Sohn Eduard Einstein konnte leider keinen normalen beruflichen Weg einschlagen. Er litt lange an einer schweren psychischen Krankheit und lebte in Behandlung. Und damit, meine lieben Mäuse des Wissens, sind wir auch wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und natürlich seid ihr jetzt wieder dran. Folgende drei Frauen haben wir dieses Mal für euch zur Auswahl. Number one ist Kamala Harris. Sie ist die erste weibliche und erste schwarze Vizepräsidentin der USA. Sie verliert die letzte Wahl gegen Donald Trump knapp, steht aber dennoch für politischen Wandel. Dann Billie Jean King, eine Tennislegende und eine der erfolgreichsten Spielerinnen ihrer Zeit, die sich über ihre Karriere hinaus für gleiche Bezahlung und die Rechte von Frauen im Sport stark macht. Und Käthe Kollwitz, eine deutsche Künstlerin, die Leid, Armut und Krieg eindrucksvoll darstellt und mit ihren Werken zu einer wichtigen Stimme für soziale Gerechtigkeit und gegen Gewalt wird. Wir sind gespannt, welche Geschichte ich euch als nächstes erzählen darf. Bis dahin, wie immer, ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Ja, habt ihr wohl gedacht, ich hätte die große Überraschung noch vergessen, oder? Nee, hier bin ich nochmal und ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt. Weil das, was wir hier für euch haben, ist so, so cool. Dazu schaut doch mal gerne in unsere Shownotes ganz oben. Direkt unter dem Titel Shownotes steht nämlich etwas geschrieben. Nämlich, hier kommt ihr zu unseren Schulplanern. Ist das cool oder ist das cool? Es gibt ab jetzt einen offiziellen Wissen mit Johnny und Wissen mit Zoe Schulplaner für das nächste Schuljahr. Also das ab den Sommerferien 2026-2027. Darin könnt ihr eure Stundenpläne eintragen, Hausaufgaben planen, Rätsel lösen und, weil es ja Begleitprodukte zu unserem Podcast sind, auch ganz viele spannende Tipps und Wissensfakten finden. Jetzt online erhältlich. Link, wie gesagt, ganz oben in den Shownotes. Ganz, ganz viel Spaß damit, meine Mäuse.